Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football Kale Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, ich bin heute mal wieder ohne den Sascha, dafür aber mit einem interessanten Gast. Aber wer es ist, sie stellt sich gleich selber vor. Hi Vivi.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr schön. Für die, die ich nicht kenne, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Also ich bin Vivian Weil, bin logischerweise in Deutschland geboren und in Deutschland aufgewachsen. Bin dann in die USA gegangen und spiele seit 4 Jahren inzwischen in Italien professionell Fußball.
Sehr schön, wunderbar. Wie läuft's denn da bei euch aktuell?
Es läuft ziemlich gut, ist jetzt ein sehr spannender Endspurt in der Saison, weil wir noch um den Aufstieg mitspielen in die Serie A, in die erste Liga in Italien. Wir haben jetzt noch 2 Saisonspiele und dann im besten Fall Relegation, um aufzusteigen.
Genau, ihr habt jetzt das letzte Saisonspiel gegen Lazio, gegen den Tabellenersten. Theoretisch wäre noch der direkte Aufstieg möglich. Dafür müsste aber viel zusammenlaufen. Lazio dürfte, ich weiß jetzt das Torverhältnis jetzt nicht genau, aber ich glaube, einen Punkt könnten sie noch holen. Dann wärt ihr auf jeden Fall punktgleich, wenn ihr gegen sie gewinnen würdet.
Genau.
Ja, wie seht ihr die Chancen, dass es vielleicht doch noch mit dem direkten Aufstieg klappt? Oder bereitet ihr euch schon auf die Relegation vor, beziehungsweise auf die Playoffs?
Ja, also mathematisch wäre es noch möglich, den direkten Aufstieg zu schaffen, aber es ist recht unrealistisch, ehrlich gesagt. Von daher, wir müssen, also um überhaupt auch die Relegation zu schaffen, müssen wir die nächsten beiden Spiele gewinnen. Und das bedeutet auch gegen Lazio gewinnen, was nicht einfach wird.
Das auf jeden Fall. Ich meine, die sind jetzt 5 Punkte vor euch. Wie du sagst, ja, die Playoffs werden es wahrscheinlich werden. Vorausgesetzt natürlich, ihr gewinnt die nächste, oder zumindest ein Spiel, je nachdem natürlich, was Platz 3 macht. Ja, wie gewappnet seid ihr für die Playoffs?
Ich denke, ganz gut. Wir hatten zwischendurch in der Saison ein paar Verletzungen von, ich sag jetzt mal, Startelf-Spielern. Unter anderem auch ich war kurz Zeit draußen. Aber jetzt im Moment haben wir fast alle zur Verfügung, was natürlich super ist. Dadurch haben wir eine starke Bank und können auch bei Wechseln, da fällt das Niveau nicht ab und wir können nochmal neuen Schwung reinbringen in die Spiele.
Okay, das ist ja auf jeden Fall immer wichtig, dass eben nicht nur die ersten 11, sondern gegebenenfalls natürlich alle eben da immer auch helfen können. Wie läuft denn die aktuelle Saison für dich persönlich?
Ziemlich gut, also abgesehen von der kleinen Verletzungsphase, die ich hatte, habe ich eigentlich immer von Beginn an und auch fast immer alle 90 Minuten gespielt. 3 Tore und ich glaube inzwischen 6 oder 7 Assists. Also ich bin zufrieden. Manchmal spiele ich auch in einer Position, wo ich, ich sag mal, nicht unbedingt zu Hause bin, aber ich denke, dass ich das trotzdem ganz gut mache. Von daher bin ich doch recht zufrieden.
Sehr schön. Jetzt könntet ihr ja wirklich in die Serie A aufsteigen. Was würde das für euch und auch für den Verein bedeuten?
Also für uns auf jeden Fall sehr, sehr viel. Es ist logischerweise unser Ziel, aufzusteigen. Es ist sehr, sehr schwierig, aus der zweiten Liga in Italien in die erste aufzusteigen. Es ist wirklich sehr, eine Saison, die sehr intensiv ist. Wir haben 30 Spiele nur die Liga. Man sieht ja auch, wenn man auf die Tabelle schaut, oben ist es ziemlich eng, also man kann sich wirklich kaum Fehler erlauben. Von daher eine sehr intensive Saison. Von daher, es würde unglaublich sein, wenn wir es schaffen. Und für den Verein auf jeden Fall auch, weil der Verein ist sehr, sehr professionell. Wir haben wirklich alles, was man braucht, um professionell Fußball zu spielen. Wir sind da, glaube ich, sogar Vereine, die in der ersten Liga spielen, voraus. Von daher, es wäre eine Ehre, mit diesem Verein aufzusteigen und diesen Traum zu erfüllen.
glaube ich, auf jeden Fall. War denn das auch das Saisonziel oder hattet ihr es als, ich sage jetzt mal, als Plan aufzusteigen oder ist das jetzt
doch? Doch, also man wusste, dass es schwierig ist, aber es ist schon Ziel gewesen von Beginn an oder klar gewesen von Beginn an, dass wir auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen. Und das ist auch so ein bisschen die Erwartung vom Verein.
Alles klar, sehr schön. Dann wünschen wir dir und euch alles Gute jetzt für die letzten zwei Spiele. Vielleicht klappt das sogar mit dem direkten Aufstieg. Wir drücken die Daumen.
Danke.
Und verfolgen das Ganze natürlich. Sehr schön, dann haben wir das Aktuelle ganz gut abgehakt, würde ich sagen. Dann starten wir mal ganz simpel. Wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
Ich war im Kindergarten und die Jungs haben immer Fußball gespielt im Kindergarten und ich habe dann einfach mal mitgespielt. Und dann haben sie gesagt, dass ich einfach mal mit zum Training kommen soll. Und von da an gab es keinen Tag ohne Fußball mehr.
Und das war dann bei der KSC Jena, oder?
Genau, beim FC KSC Jena. Ich habe mit den Jungs gespielt, bis ich 15 war. Also ziemlich lange beim FC KSC Jena im Nachwuchsleistungszentrum. Bin aufs Sportgymnasium in Jena gegangen und dann eigentlich mehr oder weniger direkt den Sprung in die Frauenmannschaft gemacht, wo ich halt auch sehr, sehr jung war. Und habe dann auch, glaube mit 15 Jahren mein Debüt in der Bundesliga gegeben. Und ja.
Genau, bevor wir so weit vorspringen, noch ganz kurz, was du auch mit 15 wurdest, Talent des Jahres der Stadt Jena. Wie war das für dich, diese Auszeichnung zu bekommen?
Ja, das ist wunderschöne Auszeichnung. Ich bin ja auch, also weiß nicht, Jena ist halt meine Heimat und ich bin in Jena geboren. Von daher, das ist schon eine extreme Ehre gewesen, diese Auszeichnung zu bekommen. Und halt in der eigenen Stadt auch Bundesliga spielen zu können, ist ja auch nicht normal, dass man das machen kann in seiner Heimatstadt. Von daher hat mir sehr viel bedeutet.
Kann ich mir vorstellen, wie überrascht warst du, dass du da auf einmal dann nominiert warst? Oder war das, ich sage jetzt mal, absehbar?
Nee, ich war schon sehr überrascht, weil es gibt viele, viele gute Sportler in Jena, dadurch, dass wir das Sportgymnasium haben, nicht nur im Fußballbereich, sondern auch Leichtathletik, Basketball, Badminton, Judo und so weiter und so fort. Von daher auch als, ich sag mal, Mannschaftssportlerin da eine Einzelauszeichnung zu bekommen, das ist schon das war schon überraschend und wie gesagt, eine sehr große Ehre.
Sehr schön. Du hast es gerade schon erwähnt, du hast dann auch 2011 mit 15, 16 dein Bundesliga-Debüt gegeben.
Yes.
Gegen Wolfsburg. Wie war das?
Ich war auf jeden Fall ziemlich aufgeregt. Ich kann mich gar nicht mehr wirklich an das Spiel selbst erinnern. Nur halt an die Emotionen oder halt überhaupt im Kader zu sein und halt bei den, ich sag jetzt mal, Großen mitzuspielen, die ich früher angefeuert habe, selbst im Stadion von den Zuschauerringen. Und dann halt, ich sag jetzt mal, in meiner ersten Saison, wo ich die Vorbereitung mitgemacht habe mit der ersten Mannschaft, da dann direkt diese Möglichkeit zu bekommen und auch das Vertrauen der Trainerin logischerweise. Das ist schon was sehr, sehr, sehr Besonderes gewesen. Und jetzt auch gegen Wolfsburg, also nicht irgendeine Mannschaft, sondern Wolfsburg.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Ich meine, Wolfsburg, ich glaube, das jetzt gestern erst Pokalsieger geworden gegen die Bayern. Ist, wie du sagst, nicht irgendein Verein, sondern eben der VfL Wolfsburg, der dann auch im Nachhinein, 7 Meistertitel, jetzt der 11 Pokalsieger, so rum, geholt hat, ist dann auch wahrscheinlich nochmal was ganz was anderes, als wenn es jetzt nur irgendein Erstligist gewesen wäre.
Genau. Absolut.
Sehr schön. Du wurdest dann auch zur U17 Europameisterschaft mitgenommen. 2012. Erzähl doch mal, wie lief die so ab? Wie war es so für dich? Und was habt ihr erreicht?
Also ich muss sagen, die Erfahrungen in der U17-Nationalmannschaft, das waren wirklich, ja, ich glaube, die schönsten Zeiten, die ich im Fußball erlebt habe, muss man wirklich so sagen, weil wir einfach eine super, super Truppe hatten. Also wir hatten echt einen super Team-Spirit, Teamgeist. Ich hatte damals auch eine recht wichtige Rolle in der Mannschaft, also halt habe eigentlich immer gespielt, war auch Vizekapitänin. Von daher viel Vertrauen, viel Verantwortung. Logischerweise mit dem Adler auf der Brust, das ist nochmal, ja, ein anderes Level, eine andere Verantwortung, eine andere Ehre. Und wir hatten damals die Qualifikation ganz gut überstanden, hatten damals auch Spanien in der Gruppe, die halt eine der stärksten Mannschaften mit waren, und haben das halt überstanden und waren dann in der Finalrunde, Halbfinale gegen Dänemark und dann das Finale gegen Frankreich. Und das war Frankreich 1-1 nach 90 Minuten und dann halt Elfmeterschießen nach der Verlängerung. Und ja, das war sehr aufregend, weil Sarah Debritz damals, unsere Kapitänin, spielt ja jetzt bei Lyon, deutsche Nationalmannschaft und alles, hatte leider den ersten Elfmeter verschossen gehabt und ich war die zweite. Und ich habe dann halt in meinem Kopf nur so gedacht, okay, also ich habe keine andere Wahl, ich muss den reinmachen. Und zum Glück ist alles gut gegangen und Merle Frohs damals hat, glaube ich, 3 Elfmeter gehalten. Von daher haben wir dann ja, das Elfmeterschießen gewonnen und sind Europameister geworden. Und dann sind wir auch zur U17-Weltmeisterschaft nach Aserbaidschan, ein paar Monate später. Also das sind wirklich Erfahrungen, die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Das war wirklich eine super, super coole Zeit. Also auf dem Platz, aber als auch neben dem Platz. Wie gesagt, mit der Gruppe, die wir hatten und ja, was wir alles erleben durften.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, du hast im Finale ja sogar auch noch den 1-1 Ausgleich vorbereitet.
Stimmt.
Also ein super Finale, natürlich dann auch noch der krönende Abschluss mit dem Gewinn. Du hast die U19-Weltmeisterschaft dann auch, Entschuldigung, U17-Weltmeisterschaft dann auch schon angesprochen. Wie war die denn für euch?
Also das war insgesamt eine super Erfahrung. Allerdings haben wir leider den undankbaren 4. Platz belegt, sprich das kleine Finale verloren. Also wir waren bis zum Ende dort, aber haben nichts mitgenommen. Keine Bronze, Silber oder Goldmedaille. Von daher vom Sportlichen hätte es besser laufen können. Aber wie gesagt, halt von, ich glaube, wir waren insgesamt 3 oder 4 Wochen dort in Aserbaidschan mit 1 oder 2 Wochen Vorbereitung vorher. Sprich, wir waren wirklich über einen Monat lang unterwegs, viele verschiedene Städte gesehen, Kultur, verschiedene andere Kultur erlebt. Ja, wie gesagt, das war eine super Erfahrung.
Auf jeden Fall, vor allem, weil es ja wahrscheinlich auch mit den, oder so ziemlich denselben Mädels auch war, mit der, oder die bei der U17 genau. Europameisterschaft dabei waren, oder?
Genau, wir waren mehr oder weniger der gleiche Kader. Von daher war halt wirklich eine eingespielte Truppe. Wir kannten uns sehr gut, haben viel Zeit miteinander verbracht, viele Freundschaften geschlossen, die teilweise noch heute, bis heute überlebt haben. Und ja, dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Viele, viele besondere Menschen kennengelernt.
Das auf jeden Fall. Und du hast jetzt gerade schon Sarah Debritz, Merle Frohs angesprochen. Mhm. War natürlich auch eine gewisse Qualität auch in der Mannschaft. Sonst wird man natürlich auch nicht Europameister.
Absolut. Nee, ich glaube, also von der Truppe jetzt sind echt einige sehr weit oben angekommen. Nationalmannschaft, Bundesliga, in ersten Ligen im Ausland. Also ja, wir hatten echt eine gute Truppe.
Sehr schön. Das Jahr 2012 war auch ja für dich, ich sage jetzt mal persönlich, auch ein Erfolg. Du wurdest zur Nachwuchssportlerin des Jahres noch gekürt. Wie war das denn für dich?
Dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich ja halt ja, das alles richtig gemacht habe, also diszipliniert meine Ziele verfolgt habe und dann dafür auch belohnt zu werden, sei es halt als Nationalspielerin, Jugendnationalspielerin oder halt mit diesem Titel, mit dieser Ehrung. Das war eine schöne Belohnung.
Glaube ich dir. Sehr guter Jahresabschluss dann wahrscheinlich auch. Genau, du hast dann bis 2015 für Jena noch in der Bundesliga gespielt. Wie würdest du denn die Zeit beschreiben?
Sehr prägend, weil wir halt mit Jena ja Bundesliga gespielt haben, aber jedes Jahr halt um den Klassenerhalt kämpfen mussten. Was so zum Glück immer geklappt hat in der Zeit, in der ich da war. Also wir haben wirklich, ich glaube, 5 Jahre in Folge Bundesliga gespielt in der Zeit, wo ich in Jena war. Und habe natürlich mein Abitur nebenbei gemacht. Von daher eine sehr intensive und sehr, sehr prägende Zeit. Ja, genau.
Kann ich mir vorstellen. Du bist dann nach Amerika. War das schon immer dein Plan oder hattest du auch erst überlegt, ob du vielleicht in Deutschland studierst?
Es war ehrlich gesagt nie mein Plan, in die USA zu gehen. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Das ist dann so ein bisschen gekommen, halt durch die Nationalmannschaftserfolge hatte ich dann einige Anfragen von College oder halt Universitäten in den USA und ich hatte vorher, wie gesagt, überhaupt nicht daran gedacht, dass das eine Möglichkeit wäre. Mir war aber klar, dass ich nach meinem Abitur gerne auf jeden Fall eine Veränderung wollte. Weil, ja, also ich meine, ich liebe Jena, es ist meine Heimat, aber irgendwann muss man auch mal raus und was Neues sehen, neue Herausforderungen leben. Von daher wusste ich auf jeden Fall, dass nach dem Abitur meine Reise irgendwo anders hingehen wird. Und als ich dann halt mit einigen Universitäten und Trainern aus den USA gesprochen hatte, hat sich das für mich richtig angefühlt, weil ich halt gern studieren wollte und weiterhin auf hohem Niveau Fußball spielen wollte. Und das ist halt in den USA echt eine coole Möglichkeit und eine sehr, sehr ja, prägende Lebenserfahrung, die man da machen kann. Und ich bin auch im Nachhinein sehr froh, dass ich das so gemacht habe.
Also du hast es schon angesprochen, Amerika ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes. Allein, also natürlich Sprache logischerweise, aber auch Kultur und natürlich auch vom Fußball, also das Fußballsystem ist ja ein ganz anderes als in Deutschland. Da geht es ja übers College eben dann in die, da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wie die Frauenliga in Amerika, ob das auch die MLS ist oder.
Die heißt NWSL, also NWSL.
Okay, perfekt. Gut, wieder was gelernt, sehr schön. Genau, dass es eben ein ganz anderes System ist und man sich praktisch ja eigentlich nur professionell eben in dieser Liga spielen kann und alles andere dann schon gar nicht mehr oder ich sag mal halbprofessionell ist und es eben nur übers College geht.
Genau.
Warum hast du dich dann für die University of Maine entschieden?
Ich bin so ein Mensch, der sehr nach Bauchgefühl geht und mit den verschiedenen Trainern gesprochen und der von Maine hat es sich halt mega, mega bemüht. Der ist sogar nach Deutschland gekommen, um ja, mich persönlich kennenzulernen, mich trainieren zu sehen und mich davon zu überzeugen, zu seiner Universität zu kommen. Und deswegen hatte ich da einfach das beste Bauchgefühl, weil wenn man ja, so weit weg geht, dann möchte man sich auch wohlfühlen mit seiner Entscheidung und einfach ein gutes Gefühl haben. Deswegen hatte ich mich damals für Maine entschieden, was auch schön war. Allerdings fußballerisch war ich nicht ganz so zufrieden mit dem Niveau der Mannschaft und deswegen bin ich dann nach 2 Jahren bin ich gewechselt nach University of Connecticut, UConn. Und dort war auf jeden Fall vom Sportlichen her herausfordernder und das hat mir dann besser gefallen.
Verstehe. Du hast gerade schon angesprochen, du bist dann eben gewechselt nach Connecticut. Wie läuft denn so ein Universitätswechsel ab? Also ich kenne nur dieses Transfer-Portal, wo man... wenn du willst, kannst du es gerne erklären, wie läuft denn so ein Wechsel dann ab? Weil ich glaube, ist ja doch nochmal was anderes, ob man zwischen zwei Vereinen oder zwischen zwei Universitäten wechselt, weil dadurch ja auch das Studium dementsprechend beeinflusst wird.
Absolut. Also ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so an die Details, aber auf jeden Fall, wie du ja auch schon gesagt hast, ist halt wichtig, beides im Auge zu haben, nicht nur das Sportliche, sondern halt auch das Akademische, also die Universität. Und ich war dann halt in diesem Transfer-Portal Und hatte dann auch direkt einige Anfragen von wirklich guten Universitäten auch. Da war ich echt überrascht, also positiv überrascht. Und man kann dann so die Universitäten besuchen für 1-2 Tage. Und dann zeigen die einem halt alles von den sportlichen Bedingungen, als auch halt die akademischen. Und bei UConn hatte ich einfach, ja, wie schon gesagt, einfach dieses Bauchgefühl, dass es der richtige Wechsel ist, weil die in einer Konferenz gespielt haben, die halt sehr leistungsstark war und weil University of Connecticut auch eine der besten Universitäten ist, wenn es um Psychologie geht, also die Fakultät der Psychologie. Und deswegen hatte ich mich dann dafür entschieden.
Verstehe. Du hast es gerade angesprochen, du hast Psychologie studiert, im Bachelor und im Master. Wie kamst du überhaupt dazu, Psychologie zu studieren?
Ja, also eigentlich, als ich das Abitur in Deutschland beendet hatte, hatte ich so ein bisschen die Idee, Medizin zu studieren, weil es einfach was ist, was mich immer interessiert hat und ja, ich sag's mal, ich in der Schule auch relativ gut war. Von daher wäre das durchaus eine Option gewesen. Und so war auch die Idee, als ich in die USA gegangen bin. Allerdings ist das System, um Medizin zu studieren, in den USA ein bisschen anders als in Europa. Von daher hat es sich dann ja ergeben, dass es einfacher wäre, was anderes zu studieren. Und da habe ich dann direkt an Psychologie gedacht, weil das auch etwas ist, was mich schon immer interessiert hat, weil ich davon überzeugt bin, dass ja, der Kopf den Unterschied macht, sei es im Leben als auch auf dem Fußballplatz. Und deswegen habe ich mich dann ja für die Psychologie eingeschrieben und hatte auch echt Spaß daran. Also es waren wirklich Studienjahre. Klar gibt es immer auch Fächer, die einem nicht so gefallen, aber insgesamt hat es mir wirklich Spaß gemacht, das zu studieren.
Das ist natürlich optimal. Ich meine, es gibt natürlich, wie du auch gesagt hast, immer irgendwelche Kurse, die jetzt nicht so super sind. Ich kenne es auch aus dem Studium. Manche Sachen, die gehören halt dazu, aber ja, genau, muss man halt jetzt nicht mögen. Aber gut, das gehört dazu. Wie schwer ist es denn in Amerika, also das ist ja dann vom Studientyp auch noch was ganz anderes, eben den Fußball und das Studium gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen?
Also definitiv ist es eine Herausforderung. Allerdings muss ich sagen, dass das System in Amerika, glaube ich, begünstigt, beides zu tun, also auf hohem Niveau Sport zu betreiben, als auch zu studieren, weil du halt einfach mit diesem College-System und dem Sportsystem, das die dort haben, ja, es ist wirklich perfekt, um sowohl sich sportlich als auch akademisch weiterzuentwickeln und das unter einen Hut zu bekommen, weil du halt alles an einem Ort hast, halt alles auf dem Campus, dein Training, deine Kurse. Und in Deutschland ist es ja oft so, du hast das Trainingsgelände dort und dann musst du zum Training fahren und es ist vielleicht nicht immer unterstützend vom die Universität versteht nicht, dass du vielleicht Training hast oder Spiel und dein Verein versteht vielleicht nicht, dass du für eine Prüfung lernen musst. Und in den USA ist es halt wirklich, jeder weiß, okay, wir studieren alle, sprich Universität ist wichtig, aber du hast auch die Unterstützung von der Universität als auch vom Staff-Team deiner Mannschaft, halt beides ja, zu managen. Und ich denke, das macht den Unterschied.
Alles klar, in Amerika hattest du ja ein Scholarship, gehe ich zumindest stark davon aus, genau. Also ist es denn wirklich so, dass das, also natürlich auf euch als Sportler geachtet wird, aber würdest du sagen, da gibt es auch so eine gewisse, ja, Bevorzugung, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber...
Also ich glaube, es kommt drauf an, es gibt immer solche und solche Professoren, also es gibt die halt wirklich... Die erste Frage, die dir stellen, wenn du in den Vorlesesaal kommst, ist, oder in den Hörsaal, wie ist das Spiel gelaufen? Und dann gibt es aber auch die Professoren, wenn du sagst, hey, ich habe heute Abend ein Spiel und keine Ahnung, oder an dem Tag, wenn wir Prüfung haben, habe ich ein Spiel. Und die sagen, ja, das ist mir doch egal. Also musst halt hier sein oder nicht. Also es gibt immer die zwei Arten von Professoren. Muss man ein bisschen Glück haben. Also ich würde sagen, es kommt drauf an, aber insgesamt das System an sich, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ja einfacher als in Europa. Also beides unter einen Hut zu kriegen.
Okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt ja immer mal wieder so auf Insta so Bilder irgendwie von Fakultäten, wo man dann auch irgendwie Umkleidekabinen, Krafträume etc. das sieht. Da muss man schon sagen, das ist schon, was die Unis da bieten im Vergleich jetzt zu einem Verein jetzt in Deutschland, ist dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Absolut. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, aber von den Bedingungen her würde ich sagen, in allen Vereinen, die ich bisher gespielt habe, war es in den USA am besten. Was halt, wie du schon sagst, Krafträume, Physio, Rehabilitation, Recovery, also Eisbäder etc. Also man hat da wirklich alles zur Verfügung.
Ja, liegt wahrscheinlich auch, oder einfach daran, dass es eben alles oder die meisten staatliche Unis sind und auch die privaten Unis sehr gut, sehr große Mengen, sage ich mal, an Geld zugeschossen bekommen, was natürlich auch wichtig ist, um eben auch eben diesen Standard aufrechtzuerhalten für den Leistungssport.
Ja, absolut.
Sehr schön. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, dass die Zeit dann in Connecticut ja vom Niveau dir auf jeden Fall besser getaugt hat, aber wie hat sich denn das in den Ergebnissen dann auch wiedergespiegelt?
Ich kann mich gar nicht mehr so 100% erinnern. Also wir haben leider, glaube ich, gar keinen großen Titel gewonnen. Aber wie gesagt, die Konkurrenz auf dem Platz, also die Qualität der Spiele, war um einiges höher. Also es war viel, viel anspruchsvoller. Und daher auch, das heißt mal, befriedigender, weil je anspruchsvoller die Spiele sind, desto mehr entwickelst du dich, desto mehr Herausforderungen hast du und überstehst du, und das bringt dich halt einfach weiter, logischerweise als Fußballerin, aber auch als Person. Von daher, ja, es war eine sehr coole Zeit mit vielen wichtigen Siegen, aber auch also Niederlagen, die wehtan,
Alles klar, du warst ja bei deinen Unis, warst du ja im, ich weiß nicht, ob man sagt, also D1-Athlet, also praktisch so die höchste Stufe, genau, im College-Sport. Nachdem du dann dein Studium beendet hattest, gab es die Überlegung, dass du sagst, okay, ich bleib in Amerika und probiere es vielleicht dann in Amerika als Profi, oder wusstest du, okay, du willst wieder nach Deutschland, beziehungsweise wie nach Italien, wo du dann am Ende hingegangen bist?
Also ich habe schon darüber nachgedacht, auch in den USA zu bleiben. Ich hatte mich auch für den Draft eingetragen, wusste aber, dass es recht unwahrscheinlich ist, dort gedraftet zu werden, weil zum einen gibt es halt Beschränkungen von internationalen Spielerinnen in den Mannschaften der NWSL, und zum anderen ist die Konkurrenz einfach riesig in den USA. Ich wurde aber zu einigen so Tryouts eingeladen, also so Probetrainings, aber habe mich dann entschieden, doch den Weg zurück nach Europa zu suchen. Dann hatte ich 2-3 Angebote, und das aus Italien hat mir einfach am ehesten zugesagt, und dann habe ich diesen Schritt gewagt.
Sehr schön. Dachtest du, okay, Italien, das ist jetzt mal was ganz Neues, oder wäre es dir schon lieber gewesen, wenn das richtige Angebot aus Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht gekommen wäre, zu sagen, okay, ich gehe dahin? Oder dachtest du, okay, Italien, neue Herausforderung, nochmal ein neues Land, nochmal eine neue Sprache?
ich muss sagen, ich will, also wollte und glaube, weiß nicht, ob jetzt, ob ich jetzt schon zurück nach Deutschland will. Also irgendwie wollte ich nochmal was Neues erleben, noch nicht zurück nach Deutschland, weil Deutschland, habe ich das Gefühl, da kann man immer zurück, beziehungsweise es ist halt meine Heimat. Mir gefällt es, neue Kulturen kennenzulernen, neue Orte zu sehen. Und ja, ich meine, von der Lebensqualität, vom Lebensgefühl ist Italien schon cool. Also ich fühle mich sehr wohl hier. Ich glaube, dass ich jetzt schon das vierte Jahr hier bin, zeigt das auch.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, Italien, da gibt es auf jeden Fall schlechtere Orte, wo man
Genau.
spielen, leben und eben jetzt auch in deinem Fall eben sein Geld dann auch als Profi verdienen kann. Was ich noch ansprechen wollte, wir haben es jetzt leider ein bisschen übersprungen. Du hast dir leider in Amerika in der Zeit am College auch das Kreuzband gerissen und warst dann fast ein ganzes Jahr eben außer Gefecht. Inwiefern hat das dein Scholarship, hat es das in irgendeiner Form beeinflusst oder war das, ich sage jetzt mal, kein Problem?
Also zum Glück hat die Universität gesagt, dass ich ein weiteres Jahr machen kann. So funktioniert das in den USA. Wenn man eine Saison nicht spielen kann, dann kann man sich dafür entscheiden, quasi eine Saison dran zu hängen hinten. Und glücklicherweise hat mir die Universität das angeboten, als ich mich verletzt hatte. Von daher habe ich dann, also es hat mir dann auch den Vorteil gegeben, dass ich meinen Master direkt dranhängen konnte. Deswegen habe ich dann meinen Bachelor halt in regulärer Studienzeit gemacht und dann direkt meinen Master begonnen, während ich quasi meine letzte Saison gespielt habe. Von daher, ja, ein riesen Dankeschön auch an die Uni, dass sie mir quasi ein weiteres Jahr Scholarship bezahlt haben und ich da von der Verletzung zurückkommen konnte und nochmal spielen und sogar nebenbei meinen Master machen konnte.
Alles klar. Ist es normal in Amerika, dass der Scholarship nur für dein Erststudium zählt oder ist das, war das eine Ausnahme?
Man kann das gegebenenfalls auch halt für den Master nutzen. Es kommt halt immer drauf an, sag mal, wie wichtig bist du der Mannschaft und wie viel Geld wollen die in dich investieren. Von daher, aber es ist auf jeden Fall möglich, auch sein Master, Studium mit einem Scholarship zu machen.
Alles klar, bei dir war es aber erstmal nur angedacht für den Bachelor, oder?
Genau, so war der Plan eigentlich, aber durch die Verletzung. Ich habe dann halt gesagt, wenn ich noch ein Jahr hier hinten dranhängen kann, dann will ich es auch nutzen. Also ich hätte auch sagen können, ah, ich mache es ein bisschen gechillter und ja, gehe es langsamer an für meinen Bachelor. Also quasi kann weniger Kurse im Jahr nehmen und aber da bin ich leider, also da bin ich einfach nicht so gemacht und ich wollte die Zeit einfach nutzen und dann direkt mein Master noch hinten dranhängen. Ja, deswegen habe ich das so gemacht.
Verstehe. Dann mal zurück zu deiner Zeit in Italien. Du bist dann ja nach Napoli gewechselt. Allerdings war das dann auch relativ schnell schon, war dann Corona da.
Genau.
Wie war es denn für dich dann in dann doch einem recht neuen Land, ja, dann eben diese Pandemie dann zu überstehen?
Es war ein interessanter Zufall, weil wirklich genau bevor Corona so richtig ausgebrochen ist, ist mein Uropa verstorben. Und deswegen bin ich nach Deutschland zur Beerdigung geflogen. Und der Trainer meinte noch so, ja, pass auf im Flugzeug, also halt Maske auf, Handschuhe an und was weiß ich. Und dann, als ich in Deutschland war und quasi zurückfliegen sollte, war alle Flüge gecancelt, und halt richtig Pandemie. Das heißt, ich bin am Ende des Tages glücklicherweise in Deutschland gewesen für die Pandemie, also zu Hause bei mir, und konnte mich dann darauf konzentrieren, meine Masterarbeit zu schreiben. Von daher für mich war es ein glücklicher Zufall, dass da Corona war. Da konnte ich in Ruhe meine Masterarbeit schreiben und war zu Hause. Deswegen, ich war gar nicht in Italien zur Hochzeit von Corona.
Okay, das ist ja dann doch ganz gut gewesen. Genau, wann bist du denn dann wirklich nach Italien?
Also vor Corona war ich schon dort, habe, glaube ich, 6 Spiele gemacht und dann kam halt Corona. Und dann halt die Saison danach habe ich dann in der Serie A mit Napoli gespielt. Genau. Und da waren halt auch noch, also halt viele Corona-Beschränkungen und zum Beispiel wir oder alle Mannschaften der Serie A Wir wurden, ich glaube, zweimal wöchentlich zu Beginn getestet. Und halt mit Blutabnahme und allem drum und dran. Ja, das war eine sehr interessante Saison, die wir da erlebt haben.
Okay, wahrscheinlich auch sehr prägend, wenn man dann ja doch in einem fremden Land ist und dann auf einmal so, ja, auf einmal so eine weltweite Pandemie ausbricht. Du hast schon erwähnt, du hast dann Serie A gespielt. Du hast ja auch Bundesliga gespielt. Kannst du das Niveau ungefähr vergleichen, einfach nur zur Einordnung?
Also ich würde sagen, dass am Anfang die Bundesliga schon noch um einiges stärker war, aber ich würde sagen, dass jetzt in den letzten 2-3 Jahren der Frauenfußball hier in Italien sehr gewachsen ist und das Niveau auch. Dadurch, dass ich halt hier auch Serie A und Serie B gespielt habe oder jetzt auch gerade spiele, kann ich auf jeden Fall sagen, dass das heutige Niveau der Serie B das der Serie A von vor 3 oder 4 Jahren ist. Also das Niveau hier ist sehr gestiegen. Aber es ist halt auch sehr schwer für mich zu vergleichen, weil ich jetzt inzwischen schon seit 8 oder 9 Jahren nicht mehr in Deutschland spiele. Sprich, logischerweise auch in Deutschland wird sich der Fußball entwickelt haben. Von daher ist es schwierig, einen Vergleich zu stellen im jetzigen Moment.
Das auf jeden Fall, ich meine, du hast schon gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass du Bundesliga gespielt hast.
Genau.
Wie würdest du denn das Niveau im College einordnen? Weil das kann ich tatsächlich, also da bin ich wirklich, das kann ich null einschätzen.
Ja, also ich sage immer, dass jedes Land und jede Liga hat so ihren eigenen Rhythmus und ihren eigenen Spielstil. In Deutschland ist halt sehr technisch der Fußball. Sprich, ich sage immer, in Deutschland ist der Ball seltener im Aus. Also du hast viel weniger Einwürfe oder halt so, ja, Spielstopps, während in den USA ist das Spiel sehr physisch und ich würde fast sagen hektisch. Also es geht wirklich bam, bam, vor, zurück. Und hier in Italien ist es sehr, sehr taktisch. Also hier wirklich schon Mittwoch bereitet man sich auf den Gegner vor, welche Formationen spielen die Gegner, also welches System, wie pressen wir die, wie machen wir unseren Spielaufbau. Es ist sehr, sehr taktisch hier. Von daher, ja, einfach anders in den USA, wie gesagt, ja, sehr physisch, aber vielleicht nicht so technisch und spielstark und auch nicht so taktisch. Aber ich denke, dass ich von allen Ländern, in denen ich gespielt habe, halt was mitnehmen konnte und mich als Spielerin weiterentwickelt habe.
Das auf jeden Fall. Ich meine, es ist, wie du gesagt hast, ist dann doch ein anderer Fußball. Ob das jetzt bei den Frauen oder bei den Männern ist, jedes Land spielt dann doch eben entweder physischer oder eben taktischer, technischer, je nachdem. Bevor wir jetzt zu deiner weiteren Station in Italien kommen, ganz kurze Grätsche noch dazwischen. Du hast nämlich 2021 noch ein Buch geschrieben. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, so wie es ich verstanden habe, ist das so ein, ja, ihr Ratgeber, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann.
Doch, kann man so sagen.
Okay, dann ein Ratgeber für College-Spielerinnen und auch Spieler wahrscheinlich, wie man die Zeit am besten für sich, für seine Karriere und auch für die persönliche Entwicklung nutzt.
Genau, das hast du sehr gut zusammengefasst. Also es hat sich so ein bisschen aus meiner Masterarbeit ergeben, dieses Buch, beziehungsweise in meiner Masterarbeit ging es so ein bisschen darum, halt mit logischerweise verschiedenen wissenschaftlichen Studien und so weiter, darüber zu schreiben, wie man als Student-Athlet, also als Student und Athlet, sich bestmöglich weiterentwickeln kann und so weiter. Und mein Doktorvater damals meinte halt dann am Ende so, ey, das ist echt gut geworden, wenn du das ein bisschen weniger wissenschaftlich schreiben würdest, könntest du vielleicht echt ein cooles Buch draus machen, was vielen Student-Athletes helfen könnte, mehr aus ihrer Zeit zu machen oder halt mehr aus ihrem Potenzial herauszuschöpfen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe den Grundtext schon da oder schon eine recht gute Basis. Und ich wollte schon immer mal ein Buch veröffentlichen, beziehungsweise hatte ich schon immer mal im Kopf. Und dann dachte ich, okay, warum nicht? Auch halt mit meinem Psychologie-Hintergrund und mit dem, was mir Spaß macht, nämlich anderen Menschen zu helfen, ja, glücklich zu sein und, wie gesagt, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, dachte ich, das ist eine coole Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen, ein Buch zu schreiben und damit anderen Menschen zu helfen. Genau, deswegen ist es genau wie ein kleiner Ratgeber, wie man erfolgreich sein kann als Student, als Athlet und auch im privaten Leben.
Ja. Alles klar, ich habe da gar nicht mehr oder gar nichts mehr hinzuzufügen. Aber sehr interessant auch, ja, jetzt nicht so der, ich glaube, also die wenigsten, ich fange mal so an, die wenigsten schreiben, glaube ich, ein Buch. Aber umso cooler, dass es dann eben so ein, ja, Ratgeber wurde, weil es ja dann auch doch wahrscheinlich auch viele Athleten gibt, die dann eben wie du auch eben dann nach Amerika ins College gehen, ohne davor jetzt irgendwie in Amerika gespielt zu haben. Und dann steht man da halt erstmal und so hat man so einen kleine Hilfe praktisch, um sich da dann zurechtzufinden.
Genau, absolut. Also ich denke auch, das ist super für alle, die halt die Idee haben, in die USA zu gehen. Ja, einfach schon auch vorher, um vielleicht ein bisschen das System besser zu verstehen, wie kann ich mich darauf vorbereiten. Und dann logischerweise, wenn man dort ist, einfach um Time Management, Recovery, wie lerne ich am besten, soziale Medien etc. Also wirklich viel Info in dem Buch, aber es ist ein kleines Buch, es ist jetzt kein Riesending. Man kann das, glaube ich, locker in einem Tag durchlesen, wenn man möchte. Und halt ja einfach auf dem Betttisch haben und da ein paar kleine Tipps sich holen.
Sehr cool, wunderbar. Da, ich glaube, so können wir auch perfekt die Zeit in Amerika und auch allgemein in Italien gut abschließen. Jetzt noch, ich sage jetzt mal eine kleine Zukunftsaussicht. Ihr werdet nächstes Jahr möglicherweise, die Chancen stehen gut, dass ihr nächstes Jahr Serie A spielt, dass du wieder Serie A spielst. Was sind denn für dich deine Pläne noch in deiner Karriere? Hast du da schon so grob eine Richtung, wo es hingehen soll?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also wenn wir unser Ziel erreichen und wir aufsteigen, ist es recht wahrscheinlich, dass ich hier bleibe. Auch weil während meiner Zeit in Italien habe ich im ersten Jahr Aufstieg in die Serie A, dann Klassenerhalt in der Serie A, dann bin ich zu einem Verein gewechselt, der auch in der Serie B war, wieder den Aufstieg geschafft, wieder den Klassenerhalt geschafft und jetzt wieder zu einem Verein, der in der Serie B ist. Und wenn wir jetzt wieder den Aufstieg schaffen, dann muss ich dieses Muster einfach fortführen und dann nochmal Serie A spielen und den Klassenerhalt schaffen. Und ich fühle mich auch sehr wohl hier, von daher, ich kann mir sehr gut vorstellen, hier zu bleiben. Ansonsten bin ich ja inzwischen 28, ich sage jetzt noch nicht, dass es Ende meiner Karriere ist, allerdings denkt man natürlich schon drüber nach, okay, was kommt als nächstes. Und ich mache zum Beispiel bei uns hier im Verein auch ein Praktikum mit den Sportpsychologen der Männermannschaft. Von daher, ich bereite mich langsam darauf vor, okay, was könnte ich danach machen? Und eventuell habe ich hier auch die Möglichkeit, da in der kommenden Saison, falls ich hier bleiben sollte, schon 2, 3 Erfahrungen zu machen und ja, mich auch neben dem Platz zu beweisen oder zu zeigen, dass ich den Sportlern und Sportlerinnen helfen kann.
Verstehe, heißt, es wird dann, also Stand jetzt, in die Richtung Sportpsychologie gehen.
Genau, oder zumindest ist immer im Bereich der Psychologie vielleicht nicht direkt Sportpsychologie, sondern auch so, ich nenne es mal so 360 Grad Support. Weil ich finde es sehr wichtig, dass wir die Sportler nicht nur als Athleten sehen, sondern halt auch alles andere, was im Leben vor sich geht, dass wir das betrachten. Und ja, weil im Endeffekt, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich außerhalb des Platzes nicht wohlfühlt oder da irgendwas nicht stimmt, dann ist es auch sehr schwer, auf dem Platz sein volles Potenzial auszuschöpfen. Von daher bin ich ein Riesenfan davon, halt den Athleten als Person zu betrachten und dort halt ja, sicherzustellen, dass es der Person gut geht, um dann im Endeffekt auch auf dem Platz ja, voll da sein zu können.
Verstehe, auch da möchte ich und kann ich auch nichts hinzufügen. Sehr schön, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir ja alles besprochen, was wir besprechen wollten. Ja, doch, passt. dann erstmal dir vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Jetzt suchen wir natürlich auch für die Zukunft weitere interessante Gäste für unseren Podcast. Da wollten wir dich einfach mal fragen, hast du da jemanden, wo du sagst, die Person, die wäre wie gemacht für den Podcast, um es über sich zu erzählen?
Also von den Deutschen fallen mir jetzt direkt zwei ein. Einmal Manju Wilde, meine beste Freundin. hat auch damals mit mir in der U17, da haben wir uns kennengelernt und sind seitdem beste Freundinnen. Spielt momentan beim 1. FC Köln in der Bundesliga. Und ansonsten von den Männlichen Felix Metzler. Mit dem war ich auch bei UConn. Ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, wo er gerade spielt, aber er ist auf jeden Fall zurück in Deutschland auch und ein super Typ. Von daher, die beiden würden mir jetzt so auf Anhieb einfallen.
Perfekt, sehr schön. Dann gehören dir als Gast die letzten Worte.
nee, also erstmal vielen Dank für die Einladung, hier mit euch den Podcast machen zu können. Ich finde es cool, was sich gerade insgesamt bewegt im Frauenfußball, sei es in Deutschland als auch natürlich in ganz Europa beziehungsweise auf der Welt. Und hoffe sehr, dass ja immer mehr junge Mädchen Fußball spielen wollen und halt die Möglichkeit haben, das auf hohem Niveau zu tun und das hoffentlich auch zu ihrem Beruf machen zu können. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ich jetzt mal der Gehaltsunterschied nicht mal, also ich erwarte nicht, dass wir das Geld verdienen, was die Männer verdienen, aber zumindest, dass wir davon leben können, Fußball zu spielen. Das ist natürlich, das wäre super, wenn das für mehr Mädchen oder Frauen möglich wäre.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
Football Chaos. Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.